Wir leben in einer hochentwickelten Welt. Das ist mir zuletzt wieder aufgefallen, und zwar mitten in der fränkischen Schweiz, als ich in einem Lokal da saß und auf folgendes Gerät gestoßen bin. Das ist ein Bedienungsroboter. Und dieser Bedienungsroboter, wie gesagt, mitten in der fränkischen Schweiz, kam er wie aus dem Nichts auf einmal um die Ecke gefahren und er hat Augen und er hat Geräusche gemacht und scheint mehr und mehr den Menschen zu ersetzen. Falls jemand noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, ich glaube mit 20.000 Euro ist man ungefähr dabei. Und wir leben ja in einer Welt der ständigen Optimierung und dem Versuch, das Leben so einfach und angenehm wie möglich zu machen und möglichst alle Probleme aus der Welt zu schaffen. Und wir haben das auch schon sehr weit gebracht in Wissenschaft, in Technik, in der Medizin und auch im Bereich des Lebensstandards und der Sicherheit und der Kommunikationsmöglichkeiten. Wir sind schon sehr weit entwickelt, aber es gibt eine Sache, bei der der Mensch bis heute sagen muss, dass er sie nicht in den Griff bekommen hat. Und das ist der Tod. Der Endgegner des Todes, der ist und bleibt etwas, was für uns Menschen unbesiegbar ist. Es ist unsere ultimative Grenze. Und keine Medizin, keine Technik, kein Labor, kein Reichtum, nichts kann uns letztendlich schützen vor dem Tod. Anders ausgedrückt, Tod und Leben steht am Ende des Tages nicht in unserer Macht. Es gibt nur einen, über den wir sagen können, er ist Herr über Leben und Tod. Und das ist Jesus. Und über den wollen wir heute Morgen nachdenken und wollen das anhand von Johannes 11, Vers 17 bis 46 tun. Und wir tun das unter diesem Thema von heute Morgen, der Herr über Leben und Tod. Und wir lesen zusammen diesen Text in Johannes 11, Vers 17 bis 46. Als nun Jesus kam, fand er ihn, Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm: Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden: Siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten: Konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht: Nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Sie nahm nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen: Macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Wir sind letzte Woche schon eingestiegen in diese Geschichte von Lazarus. Emanuel hat das letzte Woche mit uns getan unter diesem Titel »Wenn Gott auf sich warten lässt« und wir haben gesehen, dass Lazarus unter Krankheit gelitten hat. Und dabei hieß es über Lazarus und über seine beiden Schwestern, dass Jesus sie liebte. Und wir sehen durch diese ganze Geschichte hindurch, dass es ein freundschaftliches Verhältnis gab, was Jesus mit ihnen gepflegt hat. Und umso verwunderlicher wirkt es zunächst für uns, dass Jesus erstmal noch 2 Tage in der Ferne geblieben ist, als er von dieser Krankheit von seinem Freund gehört hat. Und erst dann macht er sich auf den Weg, hat etwa eine Tagesreise bis dorthin, bis er dann dort ankommt in Bethanien. Und als er dort ankommt, war es deutlich zu spät. Wir haben in Vers 17 gerade gelesen, dass er schon 4 Tage tot war. Und das war für Jesus keine Überraschung, sondern er wusste bereits vom Versterben von Lazarus. Und er hat das seinen Jüngern sogar schon gesagt. Wenn wir zurückblicken in den Vers 15, da hat er explizit gesagt, bevor sie dorthin gegangen sind, Lazarus ist gestorben. Und nun machte das für die Jünger wenig Sinn, dort wieder hinzugehen. Ja? Zum einen, weil das lebensgefährlich war für Jesus, und zum anderen, wenn Lazarus doch eh schon tot war und Jesus in Anführungsstrichen zu spät dran war, dann muss man das doch nicht mehr tun in diesem Fall, weil es viel zu gefährlich gewesen wäre. Und auch für Jesus hätte es so sein können, dass er sich einige Unannehmlichkeiten darüber hinaus hätte ersparen können, wenn er nicht dorthin gegangen wäre. Zum Beispiel diese Begegnung, diese Konfrontation mit den Schwestern oder auch die Anklagen der Juden. Aber Jesus hat in dieser ganzen Begebenheit ein weitaus höheres Ziel und er kannte den Ausgang. Und er hat uns von diesem höheren Ziel schon gesagt, in Johannes 11, Vers 4, in folgenden Worten: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und genau das sehen wir im weiteren Fortgang der Geschichte, hier ab Vers 17 jetzt. Und das führt uns zum ersten Punkt von heute Morgen. Der heißt, der Herr schenkt das ewige Leben. Jesus nähert sich Bethanien, diesem Ort des Geschehens, und noch befindet er sich außerhalb des Dorfes. Und wir lesen in Vers 18, dass Bethanien nahe bei Jerusalem war, etwa 15 Stadien entfernt. Das sind in etwa 3 Kilometer umgerechnet. Und nun kann man ganz schnell über solche Infos hinweglesen, wenn man das so in der Bibel liest. Aber warum könnte das wichtig sein? Zum einen, weil das der Grund war, oder mitunter der Grund war, warum so viele Juden bei Maria und Martha gewesen sind. Warum sie überhaupt von diesem Tod von Lazarus mitbekommen haben. Und sie kamen zu diesen beiden Schwestern, um sie zu trösten. Und das waren Juden, die kannten Jesus sehr wahrscheinlich aus diesen ganzen Unterhaltungen von vorher schon, die er mit ihnen hatte in Jerusalem. Aber darüber hinaus passierte alles, was jetzt hier weiter passiert, passierte, man könnte sagen, auf der erweiterten Bühne von Jerusalem, vor den Augen und vor den Ohren des jüdischen Zentrums. 3 Kilometer ist ja überhaupt nicht weit, ungefähr von mir bis zur Gemeinde, habe ich mal so nachgeschaut, das sind etwa 3 Kilometer und man kriegt mit, was da los ist. Ja, und wir kriegen nächste Woche auch nochmal eindrücklicher vor Augen geführt, oder der Text macht uns das dann deutlich, was das für Jesus bedeutet hat, dass er auf diese Bühne von Jerusalem wieder getreten ist. Aber für den Moment nähert sich Jesus ja erstmal nur Bethanien an dieser Stelle. Und noch bevor er da wirklich eingetroffen ist, wird er von Martha abgefangen. Und Martha, davon lesen wir dann in Vers 20. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Martha und Maria, die beiden Schwestern von Lazarus, sind recht unterschiedliche Charaktere. Zumindest so, wie wir sie wahrnehmen oder sie uns dargestellt werden. Und sie begegnen uns zum Beispiel auch in Lukas 10, Vers 38 bis 42 schon mal. Und da ist Martha stark damit beschäftigt, zu dienen und den ganzen Laden zu organisieren, könnte man sagen, während Maria zu den Füßen Jesu sitzt. Und Martha scheint so eine ganz emsige, aktive zu sein. Auch eine, so macht sie den Eindruck, die eher frei heraus ist. Während Maria eher zurückhaltender wirkt. Und so passt das charakteristisch ganz gut ins Bild, dass Martha sich gleich auf den Weg macht, als sie hört, dass Jesus kommt, und sie geht ihm entgegen, während Maria zunächst mal im Haus zurückbleibt. Später kommt es dann auch zu dieser Begebenheit, dass Maria Jesus begegnet und zu ihm geht. Aber zunächst mal bleiben wir bei Martha. Und auch in der Art, wie sie Jesus begegnen, dann die beiden, sehen wir durchaus Unterschiede. Ja, wir sehen Unterschiede, auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass sie die gleiche Anfrage an Jesus eigentlich mitbringen. Und davon lesen wir in Vers 21, da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Durch diese Worte schimmert ein gewisses Unverständnis hindurch und vielleicht sogar ein gewisser Vorwurf. So, in diesem Sinne, wir haben dich doch extra darüber informieren lassen, Jesus, dass Lazarus schwer krank ist. Ja, warum hast du denn nicht eingegriffen? Warum bist du denn nicht schneller gekommen? Du hättest das doch verhindern können. Lazarus könnte noch am Leben sein. Und ehrlich gesagt, kann man sich gut in diese Gedanken hineinversetzen, wenn man so an Marthas Stelle oder Marias Stelle denkt. Und ich glaube, viele von uns hätten genau die gleichen Fragen Jesus gegenüber gestellt oder genau die gleiche Aussage Jesus gegenüber gemacht, wenn sie die Gelegenheit dazu gehabt hätten. Weil diese Frage, die kreist ja bis heute in unseren Köpfen immer noch herum. Diese Frage nach dem Warum, wenn das Leid uns trifft und wenn uns das alles irgendwie zu Kopf steigt, dann kommen Menschen dahin, dass sie zum Himmel rufen und fragen: Herr, wo bist du? Ja, und wann willst du eingreifen? Oder manchmal auch: Warum hast du denn nicht eingegriffen, bevor es zu spät war? Die Lebenssituation und die Umstände, an denen wir dabei zu knabbern haben, die können ganz unterschiedlich sein. Das kann Krankheit sein, es kann die Konfrontation mit Tod sein, wie es hier der Fall ist. Es können irgendwelche Verluste sein, die wir im Leben haben. Es können kaputte Beziehungen sein, Unfälle vielleicht. Oder auch irgendwelche unverhofften Einschränkungen in unserem Leben, die eine große Tragweite haben. Und die Frage, die uns dabei immer wieder dann in den Sinn kommt und umtreibt, ist: Hätte Gott das nicht verhindern können? Und wir kennen die Antwort darauf. Wir wissen ja, Gott hätte es verhindern können. Und genau das macht es für uns noch viel schwieriger und genau das versetzt uns in ein Hadern mit Gott. Weil nehmen wir mal an, wir wüssten, dass Gottes Macht begrenzt ist und wir wüssten, Gott hätte in unserer Lebenssituation alles getan, was er hätte tun können, dann wäre manches Fragezeichen für uns nicht da. Dann wäre es vielleicht ein Stück weit leichter für uns, manches zu akzeptieren. Ja? So wie wenn wir bei einem Menschen sehen, der versucht, uns so gut es geht zu helfen und er hat alles ihm Mögliche getan und trotzdem hat es am Ende nicht geklappt. Wir werden diesem Menschen nichts ankreiden, wir werden ihm trotzdem dankbar sein. Aber gerade dieses Gott kann, aber er tut es nicht. Das bringt uns in Zweifeln. Und genau an diesem Punkt beginnt die Frage nach dem Vertrauen auf Gott. In den Momenten, in denen die Geschehnisse meines Lebens mich überfordern, in denen ich Gottes ausbleibendes Eingreifen überhaupt nicht verstehen kann und in denen sich der Eindruck breit macht, Gott interessiert sich überhaupt nicht für mich. Er hat mich vergessen. Genau da stellt sich die Frage: Nicht nur glaube ich an seine Macht, sondern auch glaube ich an seine völlige Liebe. Und vertraue ich auf seine völlige Weisheit, die viel größer sein kann, als das, was ich für den Moment sehe. Ich weiß nicht, in welchen Lebensumständen und Fragen du dich vielleicht gerade unterwegs bist, wo du dich wiederfindest, aber vielleicht findest du dich in diesen Worten: Herr, wenn du hier gewesen wärst. Oder übertragen: Herr, wenn du dich der Sache angenommen hättest oder wenn du frühzeitiger eingegriffen hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Vielleicht findest du dich darin wieder. Und menschlich gesehen ist das gut nachvollziehbar und wir stoßen da an unsere Grenzen. Aber ich will uns heute Morgen ermutigen, dass wir nicht am Rande des menschlichen Verstehens stehen bleiben, sondern dass wir bewusst Gott unser Vertrauen ins Ungewisse geben. Und dabei ist eine Sache von entscheidender Bedeutung und das ist unser Gottesbild. Ein unzureichendes und verkürztes Gottesbild, das sieht man auch bei Martha an dieser Stelle, wenn sie hier sagt: Herr, wenn du hier gewesen wärst. Ja, das impliziert ja, dass sie davon ausgeht, dass Jesus aus der Ferne nicht hätte eingreifen können. Aber wir wissen aus anderen Stellen, aus anderen Begebenheiten, zum Beispiel aus Johannes 4, dass Jesus durchaus aus der Ferne heilen kann. In Johannes 4, wir hatten das schon in der Predigtreihe, da kommt dieser königliche Beamte zu Jesus und will ihn holen, damit er seinen Sohn heilt. Und Jesus schickt diesen königlichen Beamten wieder zurück und schickt ihn aber alleine zurück. Ja? Und während er zurückgeht, auf dem Weg, kommen ihm schon seine Knechte entgegen und sagen, dein Sohn wurde geheilt. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine Fernheilung. Jesus ist nicht angewiesen darauf, dass er vor Ort gewesen sein musste. Das heißt, Martha denkt an dieser Stelle zu kurz. Aber auch bei uns kann das nicht selten der Fall sein. Wir denken vielleicht auch manchmal Dinge wie, Gott scheint sich überhaupt nicht für mich zu interessieren, nicht dafür, wie es mir wirklich geht. Oder wir denken sowas wie, wenn er mich lieben würde, dann müsste er doch das und das und das. Oder ganz schnell schleicht sich ja auch der Gedanke bei uns ein, dass wir den Eindruck haben, Gott tut nichts. Und wir machen das daran fest, dass Gott nicht das tut, was wir uns wünschen. Und ganz schnell überkommt uns so eine verkürzte Sicht von Gott, von seinem Wesen. Und wir lassen außen vor, dass Gott höhere und edlere Ziele in unserem Leben verfolgt, als in Anführungsstrichen nur unsere offensichtlichen Probleme zu lösen. Und dann fangen wir an, Begriffe wie Liebe, wie Gnade, wie Barmherzigkeit mit unserem Gedankengut zu füllen, anstatt sie von Gottes Wort her selbst definieren zu lassen. Und das wird uns zum Verhängnis. Und es gibt nur eine Möglichkeit, die uns davor bewahrt, dass wir in so einem Unverständnis versauern. Und das ist, dass wir Gott mehr und mehr in seinem Wesen durch sein Wort selbst kennenlernen müssen. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass wir uns davon immer wieder lösen müssen, dass wir durch unsere Vorstellungen bestimmen, wie Gott ist oder wie Gott zu sein hat. Und genau auf diesem Fundament, auf seinem Wort, genau auf diesem Fundament wächst das Vertrauen auf Gott dann weiter. Nun sehen wir in Martha hier einerseits eine menschliche Identifikationsfigur für unsere Fragen, auch für unsere Unzulänglichkeiten, aber auf der anderen Seite kann sie auch ein gewisses Glaubensvorbild für uns sein. Zum einen darin, dass sie sich überhaupt an Jesus wendet und nicht einfach in ihrem Frust zurückbleibt und irgendwie bitter wird über die ganze Situation. Aber sie kann auch ein Vorbild für uns sein darin, dass sie in Vers 22 sagt, und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Man muss an dieser Stelle ein Stück weit offen lassen, was sie genau damit meint. Aber es zeugt auf jeden Fall von der tiefen Überzeugung, dass Jesus immer noch etwas für sie tun kann. Ja, sie weiß, dass Jesus immer noch vor Gott für sie eintreten kann und für sie beten kann. Und dabei ist für sie ganz klar, dass Gott Jesus auf jeden Fall erhören wird, wenn er ihn um etwas bittet. Der Vater erhört den Sohn zu jeder Zeit. Das ist ein Grundsatz, der innerhalb der Dreieinigkeit ganz feststehend ist. Nun reagiert Jesus in Vers 23 mit folgenden Worten darauf: Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha dann in Vers 24, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tage. Und die beiden reden an dieser Stelle etwas aneinander vorbei. Weil Jesus weiß ja, dass es nicht mehr lange dauern wird und Lazarus tatsächlich leiblich auferstehen wird und aus dem Grab rausmarschieren wird. Und Martha hingegen denkt an dieser Stelle ganz klassisch jüdisch, nämlich an die Auferstehung am Ende der Zeiten. Und auch das Alte Testament spricht schon von der Auferstehung am Ende der Zeiten, die dann sein werden, zum Beispiel in Jesaja 26, Vers 19 oder in Daniel 12, Vers 2. Und natürlich hat Martha nicht Unrecht damit, weil sowohl das Alte Testament wie auch das Neue Testament machen deutlich, dass es diese Auferstehung am Ende der Zeiten geben wird. Und das wird eine Auferstehung sein für die einen zum Gericht und für die anderen eine Auferstehung zur Herrlichkeit. Und was diese Auferstehung für dich und für mich bedeuten wird, das hängt davon ab, wie deine Positionierung zu Jesus ist. Die Positionierung zu dem, der in Vers 25 und 26 dieses fünfte bekannte Ich Bin-Wort sagt, mit folgenden Worten: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Wenn Martha an Auferstehung dachte, dann dachte sie an die ferne Zukunft. Ja, aber Jesus holt diese ganze Thematik an dieser Stelle in die Gegenwart und verknüpft sie unmittelbar mit seiner eigenen Person. Und dabei macht er deutlich, nicht ich werde die Auferstehung und das Leben sein, das sagt er nicht, sondern ich bin die Auferstehung und das Leben. Einerseits ist das wieder eine Anspielung, dieses Ich Bin. Wir hatten das schon in den anderen Ich-Bin-Worten, auf 2. Mose 3, Vers 14, auf diese Vorstellung Gottes. Aber in diesem Ich Bin steckt auch, so sicher wie Jesus ist und immer sein wird, gibt es die Gewissheit der Auferstehung und gibt es das ewige Leben. Weil in ihm selbst das Leben ist. Auch das haben wir schon gesehen im Johannesevangelium, in Johannes 1, Vers 4 zum Beispiel, in ihm war das Leben. Oder in Johannes 5, Vers 26, in sich selbst hat der Sohn Leben, ja, unaufhörliches Leben. Und zum einen ist er, so nennt die Bibel ihn in der Apostelgeschichte 3, Vers 15, der Urheber des Lebens. Also das heißt, alles Leben, das auf dieser Welt existiert, auch dein und mein Leben, das besteht nur, weil durch Jesus geschaffen wurde. Und er erhält auch alles Leben am Leben. Das heißt, dass wir heute Morgen hier sitzen, das ist einzig und allein auf Jesus zurückzuführen. Ohne ihn gäbe es kein Leben bis zum heutigen Tag. Aber er ist zweitens auch der Urheber ewiger Rettung. So sagt es Hebräer 5, Vers 9. Also auch der, der uns sündigen Menschen das ewige Leben in Gottes Gegenwart schenken kann. Man könnte auch sagen, der Urheber ewigen Lebens. Und über dieses ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott verfügt kein Mensch mehr in sich selbst, seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Ja, seitdem steht jeder von uns ausnahmslos als sündiger Mensch vor dem heiligen und gerechten Gott. Und unser sündiges Denken und Handeln und unser Begehren und unser Reden und all das offenbart diesen Zustand. In Epheser 2, Vers 1 sagt uns Paulus, dass wir tot sind in unseren Vergehungen und Sünden. Und er meint damit, dass wir geistlich tot sind. Das heißt, die Beziehung zu Gott ist tot. Da ist kein Zugangsrecht mehr, das ist komplett abgeschnitten. Und dann jeder von uns wäre hoffnungslos verloren in diesem Zustand der ewigen Trennung von Gott und er hätte nichts anderes verdient als ewige Verdammnis. Außer wir bekommen Rettung durch den, der ewiges Leben in sich selbst hat und der uns ewiges Leben zueignen kann. Und dass Jesus selbst ewiges Leben in sich selbst hat und sogar das ewige Leben ist, ist eine Seite. Aber damit wir Anteil bekommen an diesem ewigen Leben, dazu war mehr nötig. Und nach wie vor steht ja dieses unüberwindbare Problem der Sünde und der Strafe zwischen uns und Gott. Und genau aus diesem Grund führte kein Weg daran vorbei, dass Jesus selbst nur einige Tage später am Kreuz sein Leben gelassen hat. Ans Kreuz geschlagen wurde, um dort für deine und für meine Sünde zu bezahlen. Und nur so war es möglich, uns eins zu eins auszulösen und uns aus diesem ewigen Zustand der Trennung von Gott herauszuholen. Das heißt, Jesus hat alles bereitet, um diesen ewigen geistlichen Tod zunichte zu machen und uns ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott zu schenken. Aber damit das für dich gilt, ist eine Sache von alles entscheidender Bedeutung und das ist Glaube. Ja, so sagt Jesus das ja hier, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das heißt, dass ich glaube, dass ich als Sünder vor dem heiligen Gott stehe und nichts als Strafe verdient habe. Und dass ich auch glaube, dass Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz dort den vollen Preis für meine Sünde bezahlt hat und mein Gericht getragen hat. Und jeder, der das glaubt und ganz persönlich für sich in Anspruch nehmen will, der kann sich im Gebet an Gott wenden. Und er darf ihm ehrlich seine Sünden bekennen. Und der darf ihm sagen, dass er diese Rettung für sich geltend machen will. Und er darf ihm sagen, dass er ab sofort nicht mehr ohne ihn leben will, sondern dass Jesus Herr seines Lebens werden soll. Und am Ende bleibt diese persönliche Frage, die Jesus der Martha stellt, hier so eindrücklich in Vers 26, nämlich diese Frage, glaubst du das? Diese Frage, die stellt Jesus auch uns heute noch. Glaubst du das? Und wenn du sie mit Nein bisher noch nicht beantworten musst, dann nimm heute zum Anlass, um dem weiter nachzugehen, um darüber weiter nachzudenken. Und wenn du sagst, ja, ich bin mir unsicher noch, ich will glauben eigentlich, aber ich verstehe manches noch nicht oder ich will das vielleicht sogar persönlich festmachen, dann mach dich auf den Weg und stell deine Fragen gerne Menschen, die du kennst oder auch mir oder komm auf uns zu und wir machen diesen Schritt zusammen fest. Aber es ist so wichtig, diese Frage zu klären, glaubst du das und eine klare Entscheidung für sich zu treffen. Weil die Tragweite der Antwort auf diese Frage, die könnte nicht größer sein. Es geht um Ewigkeit. Und genau davon spricht Jesus hier, wenn er sagt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Gemeint ist an dieser Stelle nicht, dass Gläubige den irdischen Tod nicht mehr sterben werden. Das werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach auch als Gläubige erleben, außer wenn wir in der Zeit leben, wenn Jesus uns in den Himmel entrückt. Aber vor dem physischen Tod werden wir wahrscheinlich nicht bewahrt werden. Aber den geistlichen Tod, den wird es für uns, wenn wir an Jesus glauben, nie mehr geben. Anders ausgedrückt, unsere Seele wird für immer und ewig beim Herrn sein. Und das Spannende ist, wenn du an Jesus glaubst, dann bedeutet das, dass dein ewiges Leben jetzt schon begonnen hat. Es kommt nicht erst, sondern es hat jetzt schon begonnen, es existiert schon. Es ist schon voll im Gange. Wenn also ein Gläubiger diese Erde verlässt, dann stirbt sein Körper. Aber für seine Seele ist es ein Nachhausekommen in Gottes Gegenwart. Und das ist der größte Trost für uns im Leben und im Sterben. Und in diesem Sinne kann auch dieser Zuspruch von Jesus, den er Martha gegenüber sagt, in Vers 23, auch für uns übertragen, zur großen Ermutigung werden in Bezug auf die Menschen, die wir kennen, die verstorben sind und die geglaubt haben. Nämlich dieser Zuspruch, dass Jesus selbst ja sagen kann über Glaubende, dein Bruder oder deine Schwester oder dein Partner oder dein Papa oder deine Mama oder dein Kind oder dein Freund oder wer auch immer, wird auferstehen. Ja, das ist die großartige Perspektive, die wir haben. Entscheidend dafür ist, dass ein Mensch an Jesus geglaubt hat und durch ihn dieses ewige Leben hat. Und ich hoffe, dass jeder, der hier heute Morgen zuhört, mit Martha zu diesem klaren Bekenntnis aus Vers 27 kommen kann, wo sie sagt, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Der Herr über Leben und Tod schenkt das ewige Leben. Das war unser erster Punkt, auch unser ausführlichster heute Morgen. Und das gibt uns einen großen Trost für die Zukunft. Aber der Herr gibt uns auch Trost in der Gegenwart. Und das sehen wir im zweiten Punkt von heute Morgen, der lautet, der Herr ist voller Mitgefühl. Nach dieser Unterhaltung zwischen Martha und Jesus und diesem klaren Bekenntnis zu Jesus, kommt es dann zur Begegnung zwischen Jesus und Maria. Und wie es dazu kam, lesen wir ab Vers 28. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Martha geht also zurück ins Dorf zu ihrer Schwester Maria, ins Haus und überbringt ihr die Nachricht, dass Jesus sie rufen lässt. Und hier heißt es, dass Martha das heimlich getan hat. Das heißt, sie teilt das Maria so mit, dass die dort anwesenden Juden das nicht mitbekommen haben. Diese Juden, die da vor Ort sind, haben wir schon in Vers 19 gesehen. Das waren die Juden, die gekommen waren, um sie zu trösten. Und dementsprechend waren aber die Juden auch verwundert darüber, dass Maria auf einmal aufsteht und losgeht und sie laufen ihr nach. Und Maria bekommt diesen Ruf von Jesus und es heißt dann über sie, sie stand schnell auf und ging zu ihm. Für Maria scheint das wie ein befreiender Ruf voller Ermutigung gewesen zu sein an dieser Stelle. Raus aus ihrem Wehklagen und hin zu den Füßen Jesu, um dort Ruhe zu finden. Und so kehrte sie im wahrsten Sinne des Wortes zu den Füßen Jesu zurück in Vers 32, wo es heißt, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und wir sehen an dieser Stelle einerseits also einen Kontrast zwischen Martha und Maria und wiederum diese Gemeinsamkeit. Während Martha sofort losgezogen ist und Jesus entgegengegangen ist, als sie gehört hat, dass er kommt, ist Maria sitzen geblieben und hat gewartet, bis der Herr sie zu sich ruft. Und wenn wir von Martha lesen, dass sie in Anführungsstrichen nur mit Jesus geredet hat, heißt es hier über Maria, dass sie zu seinen Füßen fiel. Ein Ausdruck der Demut und des Respekts und auch der Bedürftigkeit. Auf der anderen Seite sprechen die beiden exakt die gleiche Sprache, exakt die gleichen Worte. Und auch Maria sagt hier, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Das heißt, in ihr arbeiten die gleichen Gedanken, die gleichen Vorstellungen, wie bei Martha schon in Vers 21. Trotzdem ist es aber bezeichnend zu sehen hier, dass sich Maria wieder zu den Füßen Jesu wiederfindet. Weil das war ein Ort, der war ihr vertraut. Der war ihr vertraut aus der Vergangenheit, und den wird sie auch wieder aufsuchen in der Zukunft in Johannes 12. Wir werden da noch drauf kommen. Aber wir wollen hier an dieser Stelle nur mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. In Lukas 10, Vers 39, diese Stelle, die ich eben schon anklingen lassen habe, da heißt es, und diese, Martha ist damit gemeint, hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Damals setzte sie sich zu den Füßen Jesu, um sein Wort zu hören, und jetzt ist sie wieder zu den Füßen Jesu, um Hilfe zu finden. Und Matthew Henry, ein Theologe, hat das sehr schön auf den Punkt gebracht mit folgenden Worten. Wer sich am Tag der Ruhe zu Christi Füßen begibt, um Unterweisung zu unterhalten, kann sich mit Trost und Vertrauen am Tag der Mühe, mit der Hoffnung zu seinen Füßen niederwerfen, bei ihm Gnade zu finden. Das ist ein sehr wertvoller Grundsatz auch für uns, wenn es darum geht, wie können wir Situationen des Leids und der Verzweiflung und der Krankheit und des Todes ein Stück weit sogar vorbeugen. Ja, wie können wir daran bestehen? Man könnte es auch so ausdrücken. Die Herausforderungen des Lebens, die werden in der Stille, im Hören auf Gottes Wort vorbereitet. Dort entsteht Festigkeit. Dort entsteht ein Fundament, das dann auch im Sturm standhalten kann. Ja, dort wächst die Grundlage für Vertrauen, das dann durch die Schwierigkeiten erprobt wird. Und wenn jemand in Gottes Wort gegründet ist und diese innige Gemeinschaft mit Gott pflegt, dann gilt das, was der Psalmist in Psalm 84, Vers 6 und 7 schreibt, dann kommt das zum Tragen, wenn es da heißt, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Auch für jeden von uns gilt also, am Tag der Ruhe diese Stärke und Festigkeit im Herrn zu erlangen, um dann am Tag der Mühe die nötige Hoffnung und Perspektive und Hilfe zu finden. Und das bedeutet natürlich nicht, dass bei Gott kein Platz wäre für Trauer und für Tränen. Ganz im Gegenteil, wir sehen hier in Vers 33, ab Vers 33, eindrücklich die tiefe Empathie und das tiefe Mitgefühl von Jesus. Vers 33 heißt dann weiter, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Jesus sieht also Maria und die Juden, die ihr nachgeeilt sind, weinen und er ist zutiefst bewegt darüber. Und er hat tiefes Mitgefühl. Und dabei äußert sich sein Mitgefühl nicht nur durch Trauer, sondern auch an dieser Stelle durch heiligen Zorn. Hier heißt es, er ergrimmte im Geist. Und tatsächlich steht hier im Griechischen ein Wort, was man mit Anschnauben oder mit sehr erregt sein oder anfahren oder auch zornig sein wiedergeben könnte. Und das gleiche griechische Wort, das kommt dann auch in Vers 38 nochmal vor, wo die Elberfelder dann übersetzt, dass Jesus in seinem Innern erzürnt war. Also zweimal wird hier vom Grimm oder Zorn gesprochen, den Jesus in dieser Situation hatte. Und wir wissen, immer wenn Jesus zornig ist oder war, dann muss das ein heiliger Zorn gewesen sein, weil er niemals gesündigt hat. Wir hatten dieses Thema heiliger Zorn schon in der Tempelreinigung in Johannes 2 angesprochen. Ihr könnt es gerne nochmal nachhören. Aber warum oder worauf ist Jesus an dieser Stelle hier zornig? Auf die Juden oder auf Maria oder auf irgendeine Person? Ich glaube weniger auf Personen, die hier anwesend sind. Sondern es ist vielmehr ein Zorn an dieser Stelle, der sich auf die grundsätzliche hässliche Realität des Todes bezogen hat. Und ein Zorn, der sich auf die Sünde bezogen hat, die so voller Zerstörung ist und durch die der Tod in die Welt gekommen ist. Und nicht zuletzt ist es ein Zorn auf den, der die Macht des Todes ausübt, nämlich den Teufel. Das heißt, Jesus hasst den Tod, die Sünde, die so viel abscheuliche Auswirkungen mit sich bringt, und den Teufel. Und all das ist Gegenstand seines Zorns. Und wie muss das für Jesus gewesen sein, als er hier auf die Erde gekommen ist und hier war und er über diese Erde gelaufen ist und ständig mit diesen Grausamkeiten konfrontiert wurde, weil seine eigenen Geschöpfe die Sünde und den Tod gewählt haben, anstatt ihn. Das hat ihn tief bewegt, das hat ihn zornig gemacht, dass die Sünde und der Tod solche Macht gewonnen hat. Und gerade der irdische Tod ist ja für uns bis heute eine Erinnerung daran, dass bei uns Menschen irgendwas nicht stimmt, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Den Tod, den irdischen Tod gibt es erst, seitdem die Sünde in die Welt gekommen ist. Und Jesus sieht das, sieht diese Misere, aber er schaut in unsere Misere hinein. Und er geht noch weiter, er begibt sich in unsere Misere selbst hinab, indem er ein Mensch wird und an unserer Stelle am Ende den Tod stirbt, dem Tod selbst ins Auge sieht, um uns zu erlösen von Sünde, von Tod und Teufel. Der Herr ist voller Mitleid und Mitgefühl mit unserem Elend. In Vers 33 heißt es dann noch am Ende von Vers 33, er wurde erschüttert. Man könnte ja auch übersetzen mit, er wurde aufgeregt oder aufgewühlt oder beunruhigt. Und diese ganze Konfrontation hier mit der Situation und mit dem Tod und vermutlich auch mit dem für Jesus nahestehenden Weg, den er gehen musste, um den Tod zu besiegen, all das wühlt Jesus in seinem Inneren auf. Das ist ein Begriff, der kommt dann in Johannes 12, Vers 27 und Johannes 13, Vers 21 jeweils nochmal vor. Aber Jesu Mitgefühl kommt nicht nur durch diesen heiligen Zorn zum Ausdruck, den wir gerade kurz angeschaut haben, sondern auch durch die Anteilnahme in der Situation. Jesus fragt ja, wo habt ihr Lazarus hingelegt? Und er fragt bestimmt nicht, weil er nicht wüsste, wo sie ihn hingelegt haben, sondern aus Anteilnahme. Und sie sagen ihm, komm und sieh. Und dann heißt es hier ganz eindrücklich im kürzesten Vers der Bibel, in Vers 35, Jesus weinte. Ein ganz beeindruckender Moment, wenn man sich das mal vorstellt, wie Jesus inmitten dieser Menge von Trauernden steht und er weint mit den Weinenden. Ja, man sieht in dieser Situation so richtig sein Herz voller Mitgefühl für die Seinen, die leiden. Und er zeigt, das zeigt uns bis heute, dass die Tränen von seinen Kindern Gott niemals egal sind. Das heißt, auch deine Tränen lassen Jesus nicht kalt. Er fühlt mit, er leidet mit, er steht dir zur Seite. Was für eine großartige Ermutigung für uns, für jeden, der durch Leid geht, zu wissen, der Herr leidet mit. Jakobus 5, Vers 11 in der zweiten Hälfte sagt uns, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Und das gilt auch für uns, auch heute noch. Zugleich wird Jesus an dieser Stelle zum Vorbild auch für uns, was Anteilnahme angeht. Und zwar ganz in dem Sinne, wozu Paulus uns dann später in Römer 12, Vers 15 aufruft, mit diesen Worten, freut euch mit den sich Freunden und weint mit den Weinenden. Genau das hat Jesus hier getan an dieser Stelle. Und die umherstehenden Juden in Johannes 11, die nehmen das wahr und sie sagen daraufhin ja auch, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Nun weint Jesus an dieser Stelle vermutlich nicht, weil Lazarus tot ist. Vor allem, weil er ja weiß, dass er ihn gleich wieder auferwecken wird. Und trotzdem sind es Tränen der Empathie und es sind Tränen der Liebe zu einer verlorenen, von Sünde und Leid geplagten Menschheit, die Erlösung braucht. Und das sehen die Juden an dieser Stelle, ja, dass Jesus mitweint, mitleidet. Einige Juden nehmen das so wahr, andere haben wiederum gleich einen Gedanken, der ihnen in den Kopf schießt. Und den lesen wir in Vers 37. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Und wieder liegt diese altbekannte Frage zugrunde, hätte Jesus das nicht verhindern können? Ja, das liegt hier auf der Hand. Zumal Jesus doch in Johannes 9 vor nicht allzu langer Zeit diesen Blindgeborenen geheilt hat. Und ja, er hätte es verhindern können, aber er hat es nicht getan. Heißt das, dass Jesus den Lazarus und alle Angehörigen deshalb doch nicht so sehr liebt? Nun wird, glaube ich, gerade an dieser Stelle sehr deutlich, dass diese intensive Anteilnahme von Jesus deutlich macht, dass er eine ganz große Liebe zu ihnen hatte. Und wir sollten nicht den Fehler machen, genauso wie die Leute damals nicht, zu denken, dass die Liebe Jesu Grenzen hat, weil er nicht immer das tut, was er tun könnte. Ja, das ist ein Fehler, der in unserem Denken, glaube ich, oft stattfindet, woran wir uns aufhängen, was die Liebe Jesu angeht. Auch wenn Jesus für den Moment lang erstmal nur großes Mitgefühl zeigt und das zugelassen hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die Geschichte zu Ende ist. Sondern Jesus kennt den Ausgang und Jesus bereitet sogar den Ausgang. In Vers 38 heißt es dann nochmal: Jesus nun, wieder in seinem Innern erzürnt, kommt zur Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Also hier steht, wie schon gesagt, das gleiche Wort nochmal wie in Vers 33. Und an beiden Stellen wird sprachlich aus dem Griechischen deutlich, dass Jesus bei sich selbst erzürnt war. Ja, und hier heißt es ja sogar auch in seinem Innern. Das heißt, wir reden hier nicht von einem offensichtlichen Wutausbruch oder sowas, sondern etwas, was sich eher innerlich bei ihm bewegt hat. Und so kommt Jesus zum Grab, und zwar um Folgendes zu tun. Unser dritter Punkt. Der Herr macht Totes lebendig. Jesus kommt also zu diesem Höhlengrab, in das sie Lazarus reingelegt hatten, und noch lag der Stein vor dem Grab. Und dann heißt es in Vers 39 weiter: Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm: Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Es ist spannend an dieser Stelle zu sehen, dass Martha, die ja Jesus eigentlich als den Sohn Gottes erkannt hat und geglaubt hat, zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht verstanden hat, dass Jesus tatsächlich nicht nur von der zukünftigen Auferstehung geredet hat an dieser Stelle, sondern dass er von der unmittelbaren leiblichen Auferstehung ihres Bruders geredet hat. Und dementsprechend, weil sie das ja auch einfach nicht wusste, meldet sie sich zu Wort und sagt Jesus, er riecht schon, oder noch deutlicher ausgedrückt, er stinkt. Ja? Also die Verwesung hat bereits eingesetzt und ich würde da an deiner Stelle nicht reingehen, Jesus. Das lohnt sich nicht mehr. Vielleicht ist dieser Gedanke sogar mit dahinter. Ja? Was soll das noch bringen? Ist doch zu spät. Er ist seit 4 Tagen tot. Martha hat auf jeden Fall herzlich wenig dafür übrig, dass Jesus das Grab nochmal öffnen lässt. Und Jesus begegnet ihr daraufhin in Vers 40 mit sehr direkten Worten. Wenn er sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also er rügt gewissermaßen ihren Unglauben an dieser Stelle. Und zugleich macht er ihr aber erneut deutlich, dass er etwas viel Größeres und viel Herrlicheres tun wird, als was sie sich vorstellen kann. Und daraufhin heißt es dann in Vers 41, dass sie den Stein weggenommen haben. Und dann beginnt Jesus, die Herrlichkeit Gottes vor den Augen aller zur Schau zu stellen, ab Vers 41. Und damit erfüllt er, was er in Johannes 11, Vers 4 schon gesagt hat, dass es zur Herrlichkeit Gottes sein soll. Versuchen wir uns mal hineinzuversetzen. Ja? Jesus steht vor diesem geöffneten Grab und alle Augen und alle Ohren sind auf ihn gerichtet. Und dann heißt es in der zweiten Vershälfte von Vers 41, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Eine atemberaubende Szene, wenn man sich hineindenkt. Alle umherstehenden Juden hören, wie Jesus selbst zu seinem Vater betet. Und Jesus dankt dem Vater als abgeschlossenen Vorgang bereits dafür, dass er ihn erhört hat. Und das, obwohl Lazarus ja noch gar nicht lebt wieder, zumindest wahrscheinlich noch nicht, ja? Und noch gar nicht aus dem Grab rausgekommen ist. Und dann bringt Jesus mit diesen Worten, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, die Tatsache zum Ausdruck, die uns auch schon begegnet ist in diesem Text, nämlich in Vers 22, wo Martha ja gesagt hat, ich weiß, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Also noch deutlicher geht es hier nicht. Der Vater erhört den Sohn zu jeder Zeit und er verwehrt ihm nichts, weil sie eins sind. Aber warum geht Jesus an dieser Stelle nicht in sein stilles Kämmerlein, sondern warum macht Jesus so ein großes öffentliches Ding daraus? Er tut es um der Volksmenge willen, damit sie glauben, dass der Vater ihn gesandt hat. So sagt er das hier deutlich in Vers 42. Und wie so oft im Johannesevangelium begegnen uns hier wieder diese Formulierung, damit ihr glaubt oder damit sie glauben. Und genau dieses Ziel verfolgt Johannes ja mit der Abfassung seines Evangeliums, dass er dazu anspornen will und eigentlich nachweisen will, dass wir glauben. Ja, und dafür hat er diese 7 oder je nach Zählweise 8 ausgewählten Zeichen, von denen er uns berichtet im Johannesevangelium. Und das hier ist das letzte von diesen 7 Zeichen. Und zugleich ist es vermutlich das eindrücklichste Zeichen von all denen. Und das mindestens aus 2 Gründen. Erstens, kein Mensch kann Totes lebendig machen. Und erst recht nicht, wenn jemand schon 4 Tage tot ist. In Vers 17 und Vers 39, da hieß es explizit 2-mal, dass Lazarus schon 4 Tage tot war. Und das war kein Zufall, sondern Jesus wartete so lange, weil damals viele von den Juden, die weit verbreitete rabbinische Lehre geglaubt haben, dass in den ersten 3 Tagen der Geist des Verstorbenen noch über dem toten Körper geschwebt hat. Das heißt, für sie war es denkbar, dass innerhalb dieser ersten 3 Tage ein Mensch wieder zum Leben kommen konnte, rein theoretisch zumindest. Und Jesus wartet, bis dieser Mensch in ihren Augen und nach ihrem Verständnis wirklich tot ist und bis dieser Geist des Menschen ganz weg ist und sorgt so absichtlich für Voraussetzungen, die sie und kein anderer sonst mehr wegerklären konnte. Lazarus war unbestritten tot. Zweitens, Jesus betet vor den Augen und Ohren der Juden zu seinem Vater im Himmel und daraufhin ruft er Lazarus aus dem Grab. Das heißt, er liefert den ultimativen Beweis dafür, dass er dieses Wunder einzig und allein durch Gottes Kraft getan hat. Nicht durch den Teufel oder irgendwas anderes, was ihm manchmal so vorgeworfen wurde von den Juden. Nein, auch für die Juden war klar, dass Gott ihn niemals erhört hätte, wenn er an dieser Stelle Gott gelästert hätte. Das heißt, Jesus demonstriert offenkundig die völlige Einheit zwischen ihm und dem Vater. Und nach seinem Gebet, das er in den Himmel richtet, bekräftigt er dann seine eigene Gottheit, indem er Totes lebendig macht. Das heißt dann in Vers 43, und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Es geschieht also vor den Augen aller das unerklärlich große Wunder, in dem Jesus nur durch sein Wort einen Menschen vom Tod zum Leben erweckt. Ja, sein irdisches Leben wieder zurückschenkt. Und damit demonstriert Jesus vor den Augen aller seine Aussage oder die Glaubwürdigkeit seiner Aussage in Vers 25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Am Ende dieses Textes, in Vers 45 und 46, sehen wir dann, wie so oft, 2 unterschiedliche Reaktionen auf das Ganze, die Exemplare stehen können für unsere Reaktionen bis heute. Vers 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hin zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Glaube oder Unglaube? Annahme oder Ablehnung gegenüber Jesus? Das ist die Frage. Das war damals die Frage und das ist die Frage bis heute. Hier heißt es, viele glaubten an dieser Stelle an Jesus. Und einige, trotz des Zeichens, glaubten nicht und rannten zu den Pharisäern. Davon hören wir nächste Woche. Aber die Frage ist, wo stehst du? Glaubst du an den Herrn über Leben und Tod? Ja, und hast du das ewige Leben? Das ist die große Frage. Es geht genau um diese Frage, die Frage nach der Ewigkeit. Lazarus wird in dieser Begebenheit nochmal zurückgeholt auf die Erde und er bekommt nochmal ein paar Jahre oder eine Zeit lang Lebenszeit hier auf der Erde, bis er dann wieder stirbt. Wir lassen mal außen vor die Frage, ob er eigentlich glücklich darüber war, dass er wieder auferweckt wurde oder nicht. Ja, das finde ich auch ganz, ganz spannend. Aber das soll uns jetzt hier nicht weiter beschäftigen. Viel wichtiger ist, dass diese Begebenheit und diese zeitliche Auferweckung von Lazarus im Schatten steht von einer viel größeren Auferstehung. Nämlich die Auferstehung am Ende der Zeiten, wenn Jesus wiederkommen wird. Und für uns Gläubigen wird dann ein Befehlsruf des Herrn erschallen. So ähnlich wie dieser Ruf, Lazarus, komm heraus. Für uns wird dann der Befehlsruf erscheinen, von dem wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 lesen. Was heißt denn, der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Am Ende der Zeiten wird es auch für uns Gläubige eine leibliche Auferstehung geben. Und alle, die dann gestorben sind, werden aus den Gräbern aufstehen. Davon lesen wir hier. Und die anderen werden entrückt in den Himmel. Und wir werden einen neuen, ewigen Leib bekommen. Und wir werden dann auch körperlich alle Zeit beim Herrn sein, so heißt es hier. Das ist eine wunderbare Perspektive für jeden, der glaubt. Und es ist eine Riesenfreude für uns als Gläubige. Aber es gibt eine andere Seite. Auf der anderen Seite wird es auch eine Auferstehung geben am Ende der Zeit zum Gericht. Und Daniel 12, Vers 2 spricht davon: Viele von denen, die im Staub des Landes schlafen, werden aufwachen. Die einen zu ewigem Leben und die anderen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Für die vielen Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben, bedeutet das ein schreckliches Erwachen. Bedeutet das ewige Strafe, ewige Verdammnis, ewige Verlorenheit, ewige Finsternis, ewige Trennung von Gott. Und umso dringlicher ist diese Frage: Wie stehst du zu Jesus, dem Herrn über Leben und Tod? Diese Frage zu klären, ist alles entscheidend, wie du diese Auferstehung eines Tages erleben wirst. Der Herr über Leben und Tod, das war unser Thema heute Morgen. Und wir haben gesehen, erstens, der Herr schenkt das ewige Leben. Und zweitens, lange durchhalten. Also nochmal, erstens, ja, der Herr schenkt das ewige Leben, haben wir gesehen. Zweitens, der Herr ist voller Mitgefühl. Und drittens, der Herr macht Totes lebendig. Bis heute ist es so, dass der Herr geistlich Totes in seiner Gnade noch zum Leben erweckt und zum Leben erwecken will. Und so will ich schließen heute Morgen mit zwei Versen aus dem Epheserbrief. Und zwar aus Epheser 2, Vers 4 und 5. Und ich hoffe, dass ein jeder von uns mit einsteigen kann in diesen Lobpreis, den wir dort sehen. Da heißt es, Epheser 2, Vers 4 und 5, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet.